Herzlich willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Heute sind wir live bei den Social Media Days in Köln und ich spreche mit Petra von Laak, Expertin für Corporate Language und Chefin der Berliner Kommunikationsagentur Text von Laak. Viel Spaß beim Zuhören.
Petra, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier abseits der Konferenz mit mir zu reden.
Ja, sehr gern.
So, und jetzt werden wir über zwei Themen reden, Corporate Language und Barrieregesetz, da kommen wir gleich drauf. Zunächst einmal Corporate Language, das ist ein wahnsinnig wichtiges Thema. Warum ist das so wichtig?
Corporate Language, ganz kurze Erläuterung, nennt man auch Unternehmenssprache oder auch Markensprache. Die Begriffe werden synonym benutzt. Und sie sind das, was eine Person ausmacht, wenn sie mit dir spricht oder schreibt, lässt sich das auch so auf ein Unternehmen übertragen. Das heißt, die Sprache, wie jemand mit dir umgeht, wie jemand formuliert, ist ein wesentliches Merkmal eines Unternehmens. Also nicht nur Logo, Design, das übliche CD, sondern eben auch die Art und Weise, wie ich mit meinen Kundinnen und Kunden kommuniziere. Und das ist auch ein Unterscheidungsmerkmal, das zunehmend an Relevanz gewinnt, weil die Produkte sich ja auch immer ähnlicher werden. Also kann man über Sprache sehr viel Wiedererkennbarkeit hinbekommen und sehr viel Unterscheidung.
Kommen wir zu dem ersten Punkt. Wie komme ich überhaupt dazu? Natürlich habe ich als Unternehmen eine bestimmte Sprache. Einerseits die Menschen in meinem Unternehmen, die miteinander reden. Andererseits das, wo die Werbeagentur gesagt hat, ihr müsst so und so sein und so weiter. Wer macht mir das Konzept und wie wird das gemacht? Mit welchen Quellen wird das Konzept eines Corporate Wording, wie wird das definiert?
Meistens ist das so, dass irgendjemand im Unternehmen erkennt, dass Sprache ein wichtiger Faktor ist. Das war früher den meisten gar nicht bewusst. Jetzt langsam kommt das aber seit einigen Jahren, dass irgendjemand im Unternehmen sagt, Mensch, wie reden wir eigentlich? Was benutzen wir für Wörter? Wie sind unsere Headlines? Wie schreiben wir Kundenbriefe? Dann wird es oft als Mangel empfunden, dass man das im Unternehmen nicht selber strategisch angehen kann, weil man nicht weiß, wie man konzeptionell vorgehen soll, um eine Corporate Language, also eine Unternehmenssprache zu entwickeln. Dann kommen wir ins Spiel als Agentur, die darauf spezialisiert ist. Wir haben sozusagen eine Nische, was Corporate Language Entwicklung angeht. Und wir machen als allererstes eine sogenannte Textinventur. Das heißt, wir gehen ins Unternehmen und gucken uns an, was haben die bisher so alles an Text da? Also, wir gucken uns an vom Kundenbrief über einen Social Media Post. Was sagen die auf ihren Anrufbeantwortern? Wie lautet da die Schleife? Wie reden die Leute untereinander? Machen wir auch. Also wir gucken uns an intern, ne? Klafft das auseinander? Reden die nach außen hin vielleicht sehr gestelzt und behördendeutschmäßig? Und nach innen sind es aber völlig lockere Typen. Ne? Das darf nicht sein. Es muss eigentlich eine Corporate Language muss sowohl nach innen als auch nach außen kongruent sein. Also diese Sachen gucken wir uns alle an. Und dann analysieren wir das auf Basis der Markenkernwerte. Weil wir können keine Corporate Language entwickeln, die nicht die Markenkernwerte berücksichtigt. Denn das ist ja die Essenz sozusagen des Unternehmens. Und dann, je nachdem, wie diese Werte beschaffen sind, hoffentlich sind sie ein bisschen unterscheidbar und nicht nur kompetent, innovativ und verlässlich, so das übliche Blabla, sondern ein bisschen was, woran man auch was festmachen kann. Dann gucken wir, was würde für eine Art von Wortwahl zu denen passen. Also wir gucken uns an Wortwahl, Satzbau. Wir gucken, brauchen die viel Abstraktes oder brauchen die viel Konkretes? Ist eine Alltagssprache angemessener als eine förmliche Ansprache? Will das Unternehmen duzen oder siezen? Will es beides? Will es das versteckte Du? Wie sieht's aus mit der gendersensiblen Sprache? Also das sind jetzt nur einige wenige Aspekte, die man dann einmal so durchgehen muss, Stück für Stück, um am Ende eine runde Corporate Language für das Unternehmen zu haben.
Jetzt haben wir seit November 2022 für jeden sichtbar ein Thema, das heißt Generative AI. Und die kann nicht viel, aber wenn sie eins kann, dann ist das in einer gefälligen Sprache zu schreiben und den Befehl entgegenzunehmen, schreib's ein bisschen anders, ein bisschen mehr so und so. Wie weit ist für euch nicht eine wahnsinnige Revolution angebrochen, dass ihr jetzt wiederum KI nutzt für die Analyse sämtlicher Unternehmenstexte und damit extrem eure Effizienz als Agentur steigern könnt?
Wir setzen natürlich KI ein, das finden wir total spannend. Dass KI gefällige Texte produziert, muss ich mal korrigieren.
Nein, nicht die Texte produzieren, das ist klar. Aber, okay. Aber es gibt, glaube ich, eine Reihe von Punkten, wo du mir jetzt sagen kannst, ja, da hilft und hat uns KI jetzt wirklich enorm weitergebracht, was effizient
angeht. Ja, klar, natürlich. Als KI noch nicht angesagt war, haben wir für ein Unternehmen, als wir die Textinventur gemacht haben, über 1000 Dateien gesichtet, händisch und ausgewertet. Das brauchen wir heute natürlich nicht mehr.
Genau.
Ne, wir schieben das in ein Modell rein und dann sagen wir, mach uns eine Sentimentanalyse, nenne uns den Abstraktionsgrad, nenne uns die Prozentzahl der Sätze, die über 15 Wörter haben, nenne uns Wörter, die mehr als 5 Silben haben, Komposita und so weiter. Lassen wir uns alles analysieren. Gucken dann natürlich selber nochmal drauf, weil selbst wenn man eine Sentimentanalyse macht, also ist der Text eher positiv gestimmt oder ist er aggressiv oder ist er langweilig, es passt natürlich nie ganz genau. Das eigene, sag ich mal, Texterwissen ist dann immer noch das, was den letzten Schliff macht. KI ist an der Stelle ein Segen, weil es natürlich Systeme erkennt, weil es Dinge zählen kann oder, sag ich mal, gruppieren kann, sortieren kann. Dafür ist es ja ganz super. Vor allen Dingen ist es aber interessant, wenn normalerweise, früher haben wir eine Corporate Language gemacht und dann haben wir Trainings gemacht im Unternehmen, um Leuten diese Corporate Language nahezubringen und sie auf diese Language zu trainieren. Wir haben dann, ganz früher war es noch ein Ringbuch. Ja, dann wurde das hinterlegt als digitale Markenwelt. Ja, und jetzt kommt der eigentliche Segen, der für uns da ist. Wir nehmen die Corporate Language und wir machen ein Customized GPT. Das heißt, wir haben ein Large Language Model, das wir zuschneiden auf die ganz individuelle Markensprache des Unternehmens. Und das wird dann ausgegeben an die Textverantwortlichen. Und die können mithilfe dieses Customized GPT in der Corporate Language schreiben und werden korrigiert.
So, jetzt bin ich Social Media Manager und will schreiben. Das heißt also, ich bin versucht, dieses System zu nutzen zur Erstellung von Texten. Mhm. Die Wahrheit sollte aber sein, dass ich meine eigenen Texte schreibe und nur noch mal kontrollieren lasse von der KI, ob diese Texte konform zum Unternehmenssprech sind oder wie weit man etwas ändern sollte. Was ist da eure Erfahrung? Erliegen die Social Media Manager der Versuchung, das System zu nutzen, um selbst gar nicht mehr zu texten? Oder machen die das auch noch, dass sie persönliche Texte schreiben?
Da gibt es gar nicht so ein Entweder-Oder, sondern beides passiert. Wenn ein GPT ideal customized wurde, dann kann man darin die Texte schreiben lassen. Man gibt mit einem ordentlichen Prompt, muss man natürlich klug prompten, gibt man bestimmte Stichwörter und dann klickt man meinetwegen noch an, ich möchte einen Social Media Post und dann klickt man noch an, der soll für LinkedIn sein, der soll 5 Emojis haben, aber bitte nicht mehr, eine starke Headline, ein Triggerwort da drin. Dann kann man das die KI schreiben lassen, warum nicht? Nur der letzte Schliff, der muss immer vom Menschen kommen.
Okay. Und das merken die Menschen nicht, dass irgendwann mal, dass diese Texte doch nicht von Menschen kommen, weil ich persönlich bin jemand, der natürlich extremst kritisch durch die Welt läuft. Und ich honoriere das, wenn in einem Text eine menschliche Komponente und sei es ein Fehler drin auftaucht. Was sind da eure Erfahrungen?
Wie gesagt, das schließt sich nicht aus. Wenn ich mittelmäßig prompte, kriege ich ein total mittelmäßiges Ergebnis. Ich erkenne das sofort. Also GPT zum Beispiel liebt es, Sätze zu bauen mit nicht nur, sondern auch. Damit kann man mit ziemlicher Sicherheit erkennen, dass da ChatGPT oder ein anderes Large Language Model im Spiel ist. Wenn man es gut baut und gut promptet, habe ich persönlich überhaupt kein Problem damit, dass Leute, die viel Text produzieren, sich dieses Mittels bedienen, gar nicht. Wenn ich natürlich jetzt literarischen Text haben möchte oder einen ganz besonderen Text, eine Rede oder dergleichen, wo also richtig die Funken sprühen und rüberkommen müssen, dann würde ich es wahrscheinlich umgekehrt machen. Ich würde dann tatsächlich erstmal selbst schreiben und danach mich korrigieren lassen oder auch inspirieren lassen für Ideenfindung von der KI.
Und wenn wir über die KI reden, dann reden wir wirklich drüber, ihr habt selbst ein System entwickelt, mit dem ich dann arbeiten kann. Habe ich das richtig verstanden?
Es ist so, dass wir das, also man kann jede Basis nehmen von jedem Large Language Model, das ist ganz egal. Meistens nimmt man ChatGPT. Es gibt ja viele verschiedene Versionen, das ist die Basis. Und dann füttert man diesen GPT, deswegen customized, also gebaut, für einen selber angepasst, dann füttert man den mit sämtlichen Regeln der Corporate Language. Man kann auch Blacklists einführen, also zum Beispiel, wehe, du benutzt nicht nur, sondern auch. Oder wehe, da kommt drin vor, ich stehe Ihnen zur Verfügung. Also diese ganze langweilige Behörden-Blabla. Ne? Und dann kann man aber auch Whitelists anführen, wo man sagt, das sind Formulierungen, die wir besonders schätzen. Und da kann man die schönsten Formulierungen hinterlegen. So, wenn man das dann alles gut miteinander kombiniert und klug promptet, hat man sehr gute Ergebnisse.
Und da ging meine Frau auch hin. Also ihr seid sozusagen, ihr arbeitet viel mit ChatGPT. Wie ist die Erfahrung mit anderen LLMs, die ja zum Teil auch deutlich preiswerter sind, weil es, was die Abfrage angeht? Also DeepMind ist sicher auch in vielen Bereichen eine Alternative. Ich bin häufig mit Grok sehr, sehr zufrieden bei bestimmten Dingen oder Perplexity. Ja. Claude-Anschlüsse gehen genauso. Also
ja, genau. Kann ich nur beipflichten.
Ihr seid doch auch relativ agnostisch.
Genau, genau. Also Claude ist auch eine wunderbare Möglichkeit, um Texte zu generieren.
Dann hatten wir uns noch ein zweites Thema vorgenommen, über das wir reden. Und jetzt kommt der Übergang. Ich kann ja auch texten, ob meine Texte oder testen lassen, ob meine Inhalte, die ich produziere im Social Web, ob die barrierefrei sind. Und da kommt ja einiges auf uns zu, wenn ich das richtig sehe. Was kommt da auf uns zu?
Das ist das Gesetz, was ich jetzt vollständig aussprechen werde.
Ich habe es nicht gewagt.
Habe ich gemerkt. Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz.
Das muss man auch erstmal können, da hast du auch geübt.
Abgekürzt BFSG. Dieses Gesetz, was die Barrierefreiheit zum Ziel hat, hat 10 Silben und ist damit an sich schon nicht barrierefrei. Ich finde das immer sehr,
sehr schön gesagt.
Ne? Und das BFSG, um es ein bisschen kürzer auszudrücken, abgekürzt, tritt Ende Juni in Kraft, hat neben vielen anderen Vorgaben, unter anderem als eine Vorgabe, dass Texte auf einem Verständlichkeitsniveau vom B1, B2 sein sollten. Das betrifft den europäischen Referenzrahmen. B1 ist ungefähr das Niveau, wo ich mich grundsätzlich ganz gut ausdrücken kann in einer Sprache. Also ich mache immer so den Vergleich, denk dir eine andere Fremdsprache aus, in der du unterwegs bist. Könntest du dich da relativ frei ausdrücken? Könntest du über deine Ziele, über deine Wünsche sprechen, also auch über abstrakte Dinge? Und verstehst du, sag ich mal, so grundlegende Zeitungsartikel? Das ist ungefähr das Niveau, was gemeint ist.
Und das gilt auch für Social Web. Diese Regeln gelten eins zu eins auch für Social Web.
Diese Regeln gelten für alle digitalen Dienstleistungen und digitalen Produkte. Das heißt, wenn ich jetzt eine Bank bin und ich habe eine Online-Strecke auf meiner Website, wo ich einen Betriebsmittelkredit online abschließen kann, dann falle ich unter das Gesetz. Das heißt, da muss diese Strecke so formuliert sein, dass sie Otto Normalverbraucher ganz problemlos versteht. Und das ist das Niveau der einfachen Sprache, nicht zu verwechseln mit der leichten Sprache. Deswegen sage ich immer als Richtschnur, es gibt eine DIN-Norm für die einfache Sprache. Es gibt keine DIN-Norm für B1, B2 ist ganz schwierig zu definieren, aber die einfache Sprache, da haben sich viele drauf geeinigt. Das kann man viel besser festlegen, unter anderem Sätze nicht mit mehr als 15 Wörtern und so weiter und so fort. Wenig abstrakter, viele konkrete Wörter benutzen und. Wenn man sich daran hält, dann liegt man vollkommen in diesem Kontext des Gesetzes.
Aber das sind Texte, wo es dann eben um einen Vertragsabschluss gibt. Aber meine Frage war, gilt das auch für das Social Web?
Das gilt nur dann für Social Web, wenn in diesem Web eine digitale Dienstleistung eingebaut ist, die ich als Userin oder User benutzen möchte. Wenn ich einfach nur schreibe, hey Leute, das Wetter ist schön und auf unserem Unternehmenscampus wird heute gegrillt. Nein, muss nicht sein. Also immer nur da, wo eine Teilhabe ermöglicht werden soll, eine barrierefreie Teilhabe an einem digital präsentierten Produkt oder Service. Dann greift dieses Gesetz.
Dann bin ich ja beruhigt. Ja. Oder kann ich mich ganz entspannt zurücklehnen oder gibt es Übergänge, also wo ich auch im Social Web ich aufpassen muss?
Ja, also in dem Moment, wo man eine digitale Dienstleistung bewirbt und es dort einen Button gibt, den man dann klickt und der einen dahin führt. Also noch ein Beispiel, Bewerberstrecken. Wenn ich jetzt auf meiner Webseite oder auf meinem Insta-Account oder wie auch immer den Bewerbern die Möglichkeit gebe, sich direkt bei meinem Unternehmen zu bewerben, dann brauche ich dort die einfache Sprache.
Weil das okay, Bewerberstrecke verstanden, aber das Normale ist ja, dass ich etwas verkaufen will, wo also ein Kaufabschluss ist, darf ich da nicht mit Sarkasmus oder Humor dafür werben, sondern es muss eindeutig.
Mit Humor schon, ne? Kann ruhig sein, aber es muss halt auf einem bestimmten Verständlichkeitsniveau sein. Ne?
Humor ist immer kulturabhängig, Humor erfordert auch schon ein gewisses Verständnis,
ja, das deckt
sonst versteht das jemand nicht, dass es Humor war.
Ja, aber das deckt die einfache Sprache ab. Das wäre anders bei der leichten Sprache. Das ist für Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung. Da kann man nicht mit Ironie oder dergleichen kommen. Das geht nicht. Aber die einfache Sprache ist super. Die ist eigentlich für uns alle gut. Ne? Also vom Anamnese-Fragebogen in der ärztlichen Praxis bis hin zur Online-Strecke oder Online-Banking oder was auch immer. Also es ist etwas, was einem auch nicht weiter auffällt, weil es eben einfach verständlich, alltagsnah ist. Und eine entspannte Art und Weise zu formulieren.
Gibt es zum Thema Sprache noch irgendetwas, was für Social Media Manager wichtig ist zu wissen? Ich glaube, du hast schon fast alles gesagt.
Ja, ich würde als Social Media Managerin würde ich immer darauf gucken, wie meine Zielgruppe spricht. Und wie die schreibt natürlich auch. Und ich würde mich diesen Gepflogenheiten anpassen. Das heißt, die Leute sind ja sehr stark in der Alltagssprache unterwegs. Also so ziemlich das absolute Gegenteil vom Amtsdeutsch. Also würde ich auch so kommunizieren und nicht irgendwie in eine förmliche Art und Weise abrutschen oder dergleichen. Das ist eigentlich das Wichtigste rund um Sprache und Social Media.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses Interview bei dir.
Gerne.
Danke fürs Zuhören bei meinem Gespräch mit Petra van Laak, der Expertin für Corporate Language. Und es geht weiter bei den Social Media Days in Köln. Mein nächstes Gespräch führt mich zu Christa Göde. Sie ist Geschäftsführerin von MI Menschliche Intelligenz und jetzt im Gespräch gemeinsam mit ihrer Kollegin Daniela.
Ich freue mich, dass ihr beide die Zeit gefunden habt, hier mit mir zusammen zu diskutieren. Ihr beide seid Daniela. Hallo Daniela.
Hallo.
Und Christa.
Hi.
So. Und wir reden heute über, wie ich mir aufgeschrieben habe, über Corporate Wording. Nein, das war ja völlig falsch aufgeschrieben, über Brand Voice. Und damit fängt schon an. Sagt mir doch bitte mal, was der Unterschied ist zwischen Corporate Wording und Brand Voice.
Corporate Wording ist im Grunde nur eine Auswahl an Formulierungen, die ein Unternehmen gerne verwendet und vielleicht ein paar Schreibstilvorgaben, zum Beispiel wie förmlich oder informell ein Stil ist oder ob man zum Beispiel siezt oder duzt. Das sind alles typische Elemente von Corporate Wording. Brand Voice ist viel größer. Brand Voice basiert auf den Werten einer Marke. Das heißt, wofür stehe ich, wofür setze ich mich ein, welcher Wert steht vorne? Dann, welche Eigenschaften, welchen Charakter meiner Marke kann ich durch Sprache transportieren? Welche Themen besetze ich für mich abseits von meinem Business-Thema? Und wer bin ich eigentlich als Marke? Also alle kennen ja die Buyer-Persona, der Avatar der Person, für die man schreibt, aber die braucht ein Gegenüber im Gespräch. Und das ist die Brand-Voice-Persona, also die den Charakter der Marke verkörpert.
Dann muss ich meine Frage umformulieren. Was ist der Unterschied zwischen Branding und Brand Voice? Denn Branding bedeutet, dass ich eine Marke überhaupt aufbaue und eine Marke ist ganzheitlich zu sehen. Das heißt also alle Aspekte einer Marke.
Brand Voice gehört in den Überbereich Branding natürlich mit rein. Die Brand Voice ist quasi die Stimme, die das Branding nach außen trägt.
Diese Stimme ist aber geprägt durch den Hintergrund, also ich muss wissen, wer bin ich eigentlich und das will ich ja auch vermitteln. Also es ist ein sehr, sehr großes Thema, das er da abdeckt.
Genau. Genau. Und Corporate Wording ist ein sehr kleines Thema im Vergleich dazu. Das ist quasi,
das ist klar,
ein Unterthema.
Das haben wir schon längst abgehakt und darüber reden wir schon längst nicht mehr, sondern wir sind jetzt bei dem großen Thema Brand Voice. Und dieses Thema Brand Voice ist also weitaus mehr als Social Media, wo wir heute ja sind, auf der Social Media Konferenz. Und in diese Richtung werden auch meine Fragen gehen. Aber jetzt erstmal wieder die offene Frage. Brand Voice, wo spielt das eine Rolle? Spielt das auch bei Werbeanzeigen eine Rolle?
Natürlich, also bei jeder Form der Außenkommunikation eines Unternehmens.
Und damit sind wir bei Marketingkommunikation. Das heißt also, ihr seid für alles sozusagen zuständig und auch meine E-Mail-Abteilung, Mensch, am Ende sogar die Search-Abteilung, ja, selbst da beim Suchmaschinenmarketing, überall spielt das irgendwo eine Rolle. Selbst bei der Außenwerbung spielt es eine ganz wichtige Rolle.
Genau, also das ist quasi ein übergeordnetes Kommunikationsthema, egal ob nach außen im Marketing oder nach innen Richtung Mitarbeiter. Also wir definieren einen Charakter einer Marke und wir transportieren den durch die Art und Weise, wie wir sprechen, durch das, was wir sagen, durch die Themen, die wir besetzen und durch die Werte, für die wir stehen. Also um es ganz kurz zu sagen, ich übergebe mal an meine Kollegin, die kann bestimmt auch was sagen.
Ja, Christa.
Ja. Ja, also genau, Dani hat es eben schon gesagt. Also wir haben ein übergeordnetes Thema, das im Grunde genommen ein komplettes Unternehmen betrifft. Also auch die Geschäftsleitung. Das geht darum, dass wir Unternehmen zu einem Charakter, zu einer Persönlichkeit machen. Und da sollten natürlich nach Möglichkeit alle mit einer Stimme sprechen. Das bedeutet nicht, dass sie immer auf derselben Tonalität funken. Jetzt kommt der nächste Fachbegriff. Weil es könnte ja sein, dass man, man hat eine eher humorvolle Brand Voice als Unternehmen und nimmt sich selbst vielleicht auch mal ein bisschen auf die Schippe. Und plötzlich muss man ein sehr unangenehmes Thema kommunizieren aus der Krisenkommunikation. Dann hat man trotzdem diese Brand Voice, weil natürlich ein Charakter kann ja auch traurig sein. Der kann fröhlich sein, aber er kann auch traurige Sachen kommunizieren. Und wir legen Brand Voices mit einem typischen Charakter fest, mit dieser Brand Voice Persona, sodass wir aus dem Kopf dieser Person heraus in alle möglichen Richtungen und alle Themen und alle Medien bespielen können. Funktioniert. So funktioniert es bei uns auch. Wir sind auch immer bei uns und können auf ganz viele verschiedene Art und Weisen kommunizieren.
Das geht relativ einfach bei Unternehmen, die etwas kleiner sind und die stark von einem Geschäftsführer dominiert werden, der auch ein bisschen die Marke verkörpert. Und das geht ja bis hin zu mittelständischen Unternehmen, wo der Patriarch durchaus einiges zu sagen hat. Ich denke gerade an Trigema zum Beispiel, wo der Alte endlich mal, der kann immer noch nicht und mischt sich immer noch ein. Also ist ja bei vielen Unternehmen so. Aber es betrifft auch größere Unternehmen und da muss man Struktur reinbringen. Was sind die größten Herausforderungen beim Entwickeln einer Brand Voice für größere Unternehmen, die eben sehr heterogen sind?
Ja, das ist eine richtig gute Frage. Ich würde sagen, das ist eher eine Chance als eine Herausforderung. Nämlich eine Brand Voice ist ein Tool, mit dem man es schafft, einheitlich zu kommunizieren, auch wenn ganz viele verschiedene Menschen für die Marke schreiben. Und gerade dann, wenn ich eben nicht einen Geschäftsführer habe, der das Gesicht der Marke verkörpert, ist das quasi der Ersatz dafür, weil ich habe ja nicht automatisch eine Markenpersönlichkeit. Und genau deswegen arbeiten wir zum Beispiel mit Archetypen und zwar nicht mit den Archetypen aus dem Storytelling von Jung, also das sind die klassischen Archetypen, sondern wir arbeiten mit Brand-Voice-Archetypen, die es ganz leicht machen, so eine Typisierung im Kopf zu haben. Das heißt, jede Person, die für diese Brand-Voice schreibt, die hat ein einfaches Sinnbild im Kopf, also einen einfachen Archetyp, der es schon deswegen ermöglicht, intuitiv, richtig und gleich für die Marke zu schreiben.
Also meine Marketingabteilung kriegt dann eine Person zugeordnet, oder wie läuft das?
Na, nicht nur eine Person. Nicht nur eine Person, es gehören noch, also da ist die Brandwise-Persona mit Archetyp, aber es gehören auch zum Beispiel typische Powerwörter dazu, die wir gemeinsam erarbeiten. Die sind meistens im Unternehmen schon vorhanden, aber unsichtbar. Aber es gibt immer bestimmte Formulierungen, die immer wieder auftauchen in der Kommunikation.
Jetzt ist dann runtergebrochen auf die,
genau,
auf die Worte. Aber jetzt
erstmal,
also meine Marketingabteilung meines Unternehmens, die bekommt jetzt irgendwie eine Person zugeordnet.
Wie arbeiten wir zusammen? Das ist ein Teamwork. Wir gehen
ja,
in
das
die
ist klar. Aber sag mal ein Beispiel. Also was ist jetzt Siemens zum Beispiel für eine Person?
Bei Siemens war, nimm mal Ja. Wir könnten.
Das war jetzt das schwierigste Beispiel, weil es ein extrem heterogenes Beispiel.
Also ich sage jetzt mal kurz, Siemens könnte, also gut, natürlich kann ein Konzern auch verschiedene Marken haben, also wie das bei Siemens ja auch der Fall ist oder wie es bei vielen großen Konzernen der Fall ist. Das heißt, ich definiere natürlich eine Marke für zum Beispiel, also ich definiere eine Brand Voice für eine Marke und nicht für unbedingt alle Marken eines Unternehmens. Aber bei Siemens könnte es zum Beispiel sein, der Clevere. Sehr innovationsbewusst, technologieaffin, analytisch, aber auch pragmatisch lösungsorientiert.
Jetzt verstehe ich, wofür wir reden. Also das, was wir als Personas bezeichnen, richtig, also innerhalb des Unternehmens, gibt es wiederum bei den Kunden eine Definition von bestimmten Personas. Und ihr sagt jetzt, die Marketingabteilung sollte sozusagen für jede Persona dann auch eine zugeordnete Person haben? Oder wie läuft das technisch? Also ich als Unternehmen habe verschiedene Personas als Zielgruppen.
Genau.
Wie kommuniziere ich mit denen?
Naja, im Normalfall habe ich als Marke eine Persona, mit denen ich für verschiedene Zielgruppen kommuniziere. Das ist ja auch öfter so, dass ich eine Markenpersönlichkeit habe. Wir sagen einfach nur, die Buyer-Persona, die das Unternehmen im Marketing entwickelt, die braucht ein klares Gegenüber, sonst hat sie ja keinen Gesprächspartner. Und da kommt die Brand-Voice-Persona ins Spiel. Im Normalfall ist das so, dass ich eine Brand-Voice-Persona habe. Wenn ich allerdings viele Marken habe, die ganz heterogene Zielgruppen ansprechen, kann ich auch mit verschiedenen Brand-Voice-Personas arbeiten. Das muss man aber im Einzelfall entscheiden, wo das sinnvoll ist und wo nicht.
Genau, und dafür gehen wir in die Unternehmen und erarbeiten im Team, weil die Leute vor Ort, wir können die richtigen Fragen stellen und wir haben ganz oft dieses Aha-Erlebnis, dass sie auch sagen, jetzt wird mir klar, was wir die ganze Zeit mit Bauchgefühl gemacht haben. Jetzt ist es endlich amtlich. Jetzt wissen wir, gestern hatten wir den letzten Workshop mit einem großen Unternehmen, wo dann wirklich das kam, wir machen alles richtig, aber wir konnten es nicht sagen, warum. Und jetzt fällt es uns viel leichter, zum Beispiel beim Onboarding von neuen Kolleginnen und Kollegen, einfach zu sagen, so, das ist unsere Brand Voice Persona, das sind unsere Powerwörter, das sind unsere Markenthemen, das sind unsere Markenwerte, hier hast du ein paar Beispieltexte und jetzt schreib mal los oder produziere Content. Es geht nicht nur um Texte. Also die Brand Voice Persona hat Einfluss auch auf die Videoerstellung.
Also das war jetzt die HR-Abteilung sozusagen, die zuständig ist und die erarbeitet sowas. Aber es gibt ja nun nicht nur die HR-Abteilung, sondern die Leute aus dem Service. Also ich kann ja nicht 1000 Mitarbeiter schulen.
Doch.
Okay.
Ganz einfach.
Nee. Das ist vor allem im Normalfall entwickeln ja Leute aus der Marketingabteilung die Brand Voice Persona, aber die Leute, die für Marketing zuständig sind, entwickeln die Brand Voice Persona. Genau. Und das sind aber auch die Leute, die ja maßgeblich damit kommunizieren. Also die arbeiten ja damit, weil die ja für die Außenkommunikation zuständig sind. Und natürlich ist es schön, wenn dann in einem Unternehmen, also in einem Prozess, also diese Ergebnisse auch vorgestellt werden und auch durch interne Kommunikation Identifikation geschaffen wird. Aber das ist einfach ein Prozess, den das Unternehmen gehen muss. Das kann man nicht von außen jetzt mit einem Workshop aufpfropfen.
Eben, wollte ich gerade sagen. Gut, bleiben wir mal bei der Marketingabteilung. Da kenne ich mich ein bisschen aus, hoffe ich jedenfalls. Und bleiben wir mal bei dem Anlass heute hier in Köln, nämlich den Social Media Marketing Days. Das heißt, runtergebrochen auf Social Media, wie gehe ich jetzt damit um, wenn ich also meine Brand Voice habe mit den verschiedenen Kommunikationskanälen innerhalb von Social Media, die ich habe, wie breche ich das jetzt runter? Weil ich kann ja nicht mit einer Voice über alle Kanäle reden.
Doch.
Oh,
okay. Und zwar, ja, also die Sache ist die, wir haben ja jetzt eine besondere Herausforderung. Mit KI wird sich die Taktzahl des Contents, der veröffentlicht wird im Internet, hat sich ja schon radikal erhöht und es wird noch krasser. KI hat einen, Nachteil. Wir haben ganz oft generische Texte. Es fehlt die Persönlichkeit, es fehlt die Authentizität. Das ist das, was wir Menschen, was unsere Aufgabe ist, selbst wenn wir KI nutzen, in diese Texte reinzubringen. Oder Bilder oder Videos oder wie auch immer. Wenn ich jetzt diese Authentizität kann ich viel einfacher reinbringen, wenn ich einen Kopf habe, in den ich mich reindenke, nämlich diese Markenpersönlichkeit. Also unsere Brand, unsere sogenannte Markenpersönlichkeit, die Brandverse Persona ist. Mhm. Das heißt, sag mal, ich bin jetzt seit über 30 Jahren Texterin. wir müssen alle ein bisschen schizophren sein, weil wir uns täglich in tausend verschiedene Leute reindenken. Wir denken uns in Zielgruppen rein, in Absender rein. Ich denke mich in meine Kundinnen und Kunden im Gespräch rein und so weiter. Mhm. Die Brandvoice-Persona ist für mich eine weitere Figur, in die ich schlüpfe, wenn ich Content produziere. Und das macht es einfach, weil ich kann, egal auf welchem Kanal, ich habe diese Persönlichkeit, ich schlüpfe da rein und schon habe ich eine andere Sicht auf die Dinge. Weil ich bin dann nicht mehr, ich okay. produziere nicht mehr als Christa Inhalte, sondern eben als Siemens oder als...
Ja, ja, jetzt verstehe ich es langsam. Also das heißt, ich habe irgendwo in der KI eine hinterlegte Brand Voice, ich gebe meine Inhalte rein und jetzt werden die Inhalte analog zu meiner Brand Voice eben ansprechend formuliert.
Also tatsächlich ist es so, dass wir ein System entwickelt haben, wo wir eben Brand Voices festlegen. Das sind... besteht aus verschiedenen Bestandteilen, die relativ kurz und knapp genutzt werden. Und wir haben wir entwickeln Custom GPTs, wo Brand Voices hinterlegt werden, zusammen mit Beispieltexten, mit einer Positionierung zum Beispiel, ja, auf eine bestimmte Art und Weise. Und ich habe es jetzt für mich geschafft, meine spezielle Brand Voice, das, was ich prompte mit meinem Custom GPT, die Texte kann ich zu 80% gebrauchen. Und das ist eine irre hohe Zahl. Also, weil bevor ich das so gemacht habe, war das bei Weitem nicht so. Ja, das heißt, ich habe schon Texte, die ich da rausbekomme, inklusive meinem Humorniveau. Also ich muss wirklich, ich prompte das, ich kriege dann dazu irgendwie, ich lache mich schief, ich denke, der Witz hätte von mir sein können. Ja, also so gut funktioniert das mittlerweile. Ja.
Genau, und jetzt komme ich zurück zu meiner Frage. Also wir haben jetzt eben diese Inhalte, ich habe meinen Contentplan und habe in einer bestimmten, also bestimmte Inhalte, die ich kommuniziere. Und das Tool hilft mir auf jeden Fall im Formulieren, brandkonformem Formulieren meiner Inhalte, aber trotzdem muss ich doch ein bisschen aufpassen, dass ich auf TikTok nicht das Gleiche wie auf, sagen wir mal, der Oma- oder Großeltern-Plattform Facebook produziere, sondern muss ich ja noch irgendwie einen Unterschied reinbringen.
Ja, natürlich. Also eine Brand Voice ist ja auch eine übergeordnete Methode, die ich erstmal habe und dann breche ich die Inhalte natürlich, also absolut plattformspezifisch runter. Aber eine Brand Voice ermöglicht es mir, passende Inhalte zu finden für die einzelnen Plattformen. Das heißt, ich stehe zum Beispiel, also wir sagen zum Beispiel, unsere Marke ist gegen rechts. Das heißt, ich mache dann was gegen rechts auf TikTok. Ich kann aber auch was gegen rechts auf LinkedIn machen. Das ist nicht der gleiche Post, sondern ich passe das auf die Plattform an. Auf TikTok mache ich ein kurzes Video. Auf LinkedIn schreibe ich vielleicht was, aber also das Thema bleibt gleich.
Ja, ergänzend dazu möchte ich noch sagen, dass das auch verschiedene Custom GPTs sind. Also ich kann nicht ein Custom GPT haben, was ich auf eine Brandforce anlerne. Das produziert mir alle Arten von Content. Das funktioniert nicht, weil jeder dieser Kanäle hat eigene Bedürfnisse. Es braucht einen bestimmten Content und so weiter. Das heißt, ich hätte im Idealfall Custom GPT für TikTok, eins für LinkedIn. Und also das wird kleinteilig. Erst dann wird ein Schuh draus und ich bekomme wirklich diese Unterschiede rein. Das heißt, wenn ich ein GPT anlerne, lerne ich das auf die Brandvoice an, aber auch auf die Plattform, für die es arbeiten muss. Ja. Ich mache nicht ein GPT für alle. Das ist der Marketing, Vertrieb und so weiter. Die benutzen nicht alle dasselbe GPT, sondern das muss man dann halt auch eins für den Vertrieb. Oder mindestens eins, intern, ja. Extern und so weiter.
Also das
muss man komplett durchdenken.
Jetzt mal ganz konkret. Also ich werde heute Abend, ich bin auf Social Media, muss ich zu meiner Schande gestehen, viel zu wenig aktiv. Aber heute Abend ist mal wieder so ein Punkt. Ich habe eine Reihe von Content hier von dieser Konferenz. Und das werde ich jetzt produzieren für LinkedIn. Und da würde ich bei euch reingehen. Ich würde erstmal definieren, wer ist dieser Thorsten Schwarz, wie schreibt er denn und so weiter. Und würde dann sagen, was hältst du davon? Kann ich das so machen und würde verbessern? Und du sagst schon selbst, das System hilft mir, dass es noch besser wird. Und das gebe ich jetzt, das Ergebnis dann rein und pack's gleichzeitig auch noch in die TikTok und in die Facebook-Variante. Nicht?
Nee.
Ja?
Auch das nicht. Du hast ein Thema. Du nimmst hier was mit aus einem Vortrag und sagst, gehst in dein Custom GPT für TikTok und sagst, bitte, hier ist der Inhalt. Du kennst meine Brandvoice, also in diesem Fall deine, ja, weil du willst ja auch als Absender erkennbar sein oder die Marketingbörse, die Brandvoice der Marketingbörse. und sagst, bitte schreib mir ein Posting zu diesem und jenem Inhalt, bereite mir das bitte gleich oder Inhalte. Du brauchst ja dann, eigentlich brauchst du für TikTok ja kein Posting, sondern brauchst ein Skript für einen Film zum Beispiel, ja, oder ein paar Bilder oder was auch immer, ja. Und für LinkedIn brauchst du ein Posting und ein Foto
zum Beispiel. Ja, klar, natürlich.
Ja, genau. Hm? So, und das nimmst du und gehst in dein spezielles Custom GPT, was auf die Brand Voice und LinkedIn zum Beispiel angelernt ist, und lässt dir dort die Inhalte ausgeben.
Das wird aber kompliziert.
Nein, das ist nicht kompliziert. Das ist eine neue Arbeitsrit.
Ja. Okay, gut, ja. Ich bin auch lernfähig. So ist ja nicht. Jetzt haben wir aber noch ein Problem. Es gibt nämlich, ich habe eben gerade ein Gespräch geführt über Corporate Influencer. Mhm. Ich bin ja quasi ein Corporate Influencer für die Marketingbörse. Das andere ist das Marketingbörse-Profil. Und vielleicht wollen wir gleichzeitig, soll ich einfach das retweeten oder also teilen, oder soll man zwei Inhalte daraus machen, das ist ja auch nicht ganz ohne. Also Probleme haben wir immer wieder, ja. Also, dass Corporate Influencer das Thema haben, aber dass die Company das gleiche Thema haben will. Und da habe ich jetzt bei euch zwei verschiedene GPT, muss ich ja, ja, weil mein Humor ist nicht der Humor meiner Co-Geschäftsführerin und nicht der Humor, der offizielle Humor der Marketingbörse. Ich kann mir mehr leisten.
Ja, genau. Aber es ist wichtig, den Absender klar zu machen. Wenn ich hier als Corporate Influencer agiere, ja, dann habe ich einen anderen Absender, als wenn ich als Marke agiere, ja. Und im Idealfall wähle ich aber als Marke Corporate Influencer aus, die sich mit meiner Marke so identifizieren, dass ich natürlich Menschen, also wer für die Marke stehen soll als Corporate Influencer, muss natürlich die Werte der Marke teilen.
Ich bin ja der Geschäftsführer, also insofern welche Werte schon teilen. Also genau. Bei kleinen Unternehmen ist das noch relativ einfach. Genau,
aber okay. Das ist ja wichtig. Also. Und aber letztendlich ist so, ich möchte vielleicht nochmal betonen, dass die Brand Voice nicht, also wir haben jetzt sehr viel über GPTs und so weiter gesprochen, wie man das in KI bringt. Aber wichtig ist mir zu sagen, dass die Brand Voice es dir erleichtert, überhaupt eine schlüssige Kommunikation als Unternehmen zu haben. Also weil ich einfach den Charakter kenne, weil ich weiß, für welche Themen ich stehe, welche Werte ich nach außen trage. Und wenn ich das weiß, dann fällt mir sowohl die Contentplanung leichter, weil ich schneller Themen finde, als auch die Umsetzung, weil ich genau weiß, wie möchte ich klingen, wer will ich sein. Und wenn ich das nämlich nicht weiß und es einfach immer aus der Hüfte schieße, mache ich es mir unnötig schwer und ich bin auch nicht so konsistent.
Daniela, ich glaube, das war ein wunderbares Schlusswort und hat alles zusammengefasst, was wir heute in diesem Gespräch gesagt haben. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Daniela.
Sehr gerne und ich bedanke mich auch.
Und auf jeden Fall natürlich auch nochmal bei dir, Claudia. Dankeschön. Guten
Tag, danke. Ja, das hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, das freut mich. Und genau dazu ist unser Podcast da, nämlich auch ein bisschen Spaß an der Sache zu haben. Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.